Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Professor Dr. David Matusiewicz. Professor Dr. David Matusiewicz zählt zu den bekanntesten Köpfen der digitalen Gesundheit in Deutschland. Mit 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Gesundheit ist er die Stimme der digitalen Medizin. Sein letztes Buch, Zukunft Apotheke, wurde beim Gesundheitswirtschaftskongress 2024 ausgezeichnet. David Matusiewicz kann als Keynote-Speaker, Moderator und Berater gebucht werden. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und unter dxmg.de.
Eine minimalinvasive Operation bei akuter Hirnblutung. Geht das? Ja, aber mit Einschränkungen.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weißenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 16. Mai.
Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.
Wir haben uns für diese Folge eine neue Studie im New England Journal angeschaut, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt, nämlich: Kann man minimalinvasiv bei Hirnblutung operieren? Ist der Outcome da für die Patientinnen und Patienten besser? Und natürlich haben wir diese Frage auch mit Lars Kellert diskutiert. Er ist unser Experte für heute und leitet die Stroke Unit und die Schlaganfallambulanz am LMU-Klinikum in München. Also holt euch die erste Tasse Kaffee des Tages und dann steigen wir ins Thema ein. Die Hirnblutung oder auch hämorrhagische Schlaganfälle, wie sie ja eigentlich auch heißen, betrifft nur knapp 20% aller Schlaganfälle. Ist eine super akute Notsituation und unser Experte Lars Kellert erläuterte uns kurz, auf was kommt es dann an? Er sagte, wesentlicher Teil der leitliniengerechten Behandlung ist erstmal das konservative Management der Gehirnblutung. Da steht an allererster Stelle, dass, wenn eine gestörte Blutgerinnung vorliegt, man diese natürlich irgendwie wieder auf die Spur bringt. Sprich, also werden blutverdünnende Medikamente genommen, muss man möglichst versuchen, diese Wirkung aufzuheben. Zweiter, sehr, sehr wichtiger Schritt auch ist Blutdrucksenkung. Die meisten Hirnblutungen passieren aufgrund einer hypertensiven Entgleisung. Das heißt, da muss man ganz schnell, ganz rasch und vielleicht auch invasiv die Werte unter 140 mm Hg senken. Und parallel zu diesem ganzen konservativen Management wird natürlich neurochirurgisch geschaut, okay, können, sollen wir das auch operieren? Die Hämatomausräumung mittels konventioneller Kraniotomie ist nicht nur als Notfallmaßnahme zur Lebensrettung indiziert, erklärte uns unser Experte, sondern auch zur Prognoseverbesserung. Und in Studien wurde das auch immer wieder untersucht oder versucht herauszufinden, gibt es da wirklich einen positiven Effekt? Da gab es bisher einige randomisierte, die keine wirkliche Verbesserung der funktionellen Ergebnisse durch die Chirurgie herausfanden. Eine Ausnahme gab es, das betraf besonders oberflächlich gelegene Lobäre-Blutungen. Dann war das positiv. Merkt euch die oberflächlich gelegenen Lobären-Blutungen, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und es gab auch den Vergleich minimalinvasive chirurgische Optionen als Alternative zur konventionellen Kraniotomie. Auch da gab es schon einiges und jetzt gibt es also die Enrich-Studie, so heißt sie offiziell, zur Bewertung einer minimalinvasiven Operation bei der akuten Hirnblutung. Wie ist die Enrich-Studie genau gelaufen? Ungefähr 70% der insgesamt 300 Patientinnen und Patienten hatten lobäre Blutung und knapp 31% hatten Blutungen in den vorderen Basalganglien. Und jetzt kommt schon das erste Aber. Nach den ersten 175 Patientinnen und Patienten, die aufgenommen wurden, gab es eine sogenannte Anpassungsregelung. Ab da wurden nur noch diejenigen eingeschlossen, die Lobär-Blutungen hatten. Ja, also so wie die andere Studie das schon mal gezeigt hatte, oberflächliche lobäre Blutungen. Jetzt sind wir wieder da, auch ebenfalls sehr oberflächlich gelegene Lokalisation der Hirnblutung in dieser Studie genauso. Und dann wurde natürlich das getan, was man immer macht bei einer randomisierten Studie. Es wurden zwei Gruppen gebildet. Die eine erhielt eine minimalinvasive transsulkale präfaszikuläre Operation für diejenigen, die es neurochirurgisch ganz genau wissen wollen, in Kombination natürlich mit der leitliniengerechten normalen, in Anführungsstrichen, medizinischen Behandlung, solange man davon irgendwie einer normalen Behandlung in so einer akuten Notfallsituation sprechen kann. Und die andere Gruppe bekam diese minimalinvasive Operation nicht, sondern nur die leitliniengerechte Therapie. Lars Kellert meinte dazu, unter diesen stark selektionierten Patienten war der Effekt wirklich sehr, sehr groß. Die Patienten in der operativen Gruppe sind wesentlich besser rausgekommen als in den konservativen Gruppen. Und zwar in allen Bereichen, was das Langzeitoutcome angeht, was die Sterblichkeit angeht, was Komplikationen während des Krankenhausaufenthaltes angeht. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam in Ruhe an. Wie genau sah das aus? Also erstmal gab es einen primären Sicherheitsendpunkt, die 30-Tage-Sterblichkeit. Die lag in der chirurgischen Gruppe bei 9% und in der anderen nur medikamentösen Behandlungsgruppe doppelt so hoch bei 18%. Da also schon mal ein super starker Unterschied. Dann gab es eine 180-Tage-Nachbeobachtungszeit, die ausgewertet wurden. In dieser waren 30 Patientinnen und Patienten in der OP-Gruppe und 35 Patientinnen und Patienten in der Kontrollgruppe verstorben. Da also auch ein Unterschied, nicht ganz so dramatisch deutlich, aber ein bisschen in favor für die Operationsgruppe. Und dann, ganz spannend, konnte auch noch gezeigt werden, dass sich die durchschnittliche Dauer des Aufenthalts auf der, Obacht jetzt, Intensivstation verkürzte. Und zwar von 9,7 Tagen in der Kontrollgruppe auf 6,9 Tage in der chirurgischen Gruppe. Dementsprechend verkürzte sich auch der Krankenhausaufenthalt insgesamt von 18,1 auf 14,9 Tage. Und das fand unser Experte auch besonders spannend. Er sagte, diese Verkürzung der Therapie auf der Intensivstation ist ausgesprochen wichtig für die Patienten. Denn das ist einfach ein Ausdruck dessen, dass Patienten schneller, fitter und gesünder werden, dass sie weniger Komplikationen kriegen, insbesondere, dass viele seltener eine druckentlastende Therapie brauchen, wenn sie schon primär operiert wurden. Und deswegen ist das früher von Intensivstationen wegkommen ein sehr guter Marker, fand er, dafür, dass die Patienten insgesamt viel besser dran sind. So, klingt ja jetzt alles ganz fürchterlich toll, ne, wenn man sich das erstmal so anschaut und hört. Aber wir haben mit ihm natürlich auch kritisch über diese Studie gesprochen und Lars Kellert hatte da so einige Punkte, die wir genauer besprochen haben. Er sagte, ganz als erstes muss man natürlich sagen und sehen, das ist ein stark selektioniertes Patientenkollektiv. Das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt an der Stelle, das könnt ihr gar nicht wissen, aber es wurden ungefähr 11.000 Patienten vorher gescreent, um überhaupt auf die 300 Patientinnen und Patienten zu kommen, die in die Studie aufgenommen wurden. Das heißt, so rechnete uns Kellert vor, so ungefähr 3% der gescreenten Patienten kamen für die Studie in Betracht. Also super wenig. Und die Auswahlkriterien waren eine bestimmte Art der Hirnblutung und auch noch ein bestimmtes Lebensalter. Die Patienten mussten relativ frühzeitig operiert werden, damit man sich erhoffen konnte, überhaupt einen Effekt zu sehen. Und dann profitierten auch noch Patienten, die nicht so besonders alt waren. Was heißt jetzt in unserem Arbeitsgebiet nicht so fürchterlich alt? So um die 60 Jahre. Die Patienten mussten dann auch so noch so eine mittelgroße Hirnblutung haben. Wenn die Blutung zu groß war, dann hatte man eine sehr, sehr hohe Mortalität in der Studie und konnte deswegen natürlich keinen Effekt zeigen, hatte da auch mehr Gefahr einer Mortalität, Morbidität. Und umgekehrt, bei sehr kleinen Blutungen sind Patienten vielleicht sehr wenig betroffen. Da kann man auch gar keinen besonders guten Effekt sehen. Das heißt also, es wurden vor allen Dingen mittelgroße Blutungen angeschaut. Die waren so um die 30 bis 80 Milliliter groß. Und dann kam er auch nochmal auf den Punkt zu sprechen, dass da ja eine Anpassung vorgenommen wurde bei den Einschlusskriterien. Kellert hat das nochmal genauer angeschaut und sagte, ja, nach ungefähr der Hälfte der Patienten hat man analysiert, dass die tiefgelegenen wahrscheinlich nicht profitieren und hat nur noch Patienten mit oberflächlich gelegenen Blutungen eingeschlossen. Das heißt, die Ergebnisse, die wir jetzt besprochen haben und die so rauskamen, gelten nur für oberflächliche Blutungen, wo man gut rankommt. Er sagte auch, so flexible Einschlusskriterien, dass man da mal so mitten in der Studie switcht, das ist natürlich nicht so wahnsinnig gerne gesehen. Er selbst findet das jetzt nicht so fürchterlich verwerflich, sagt, es auch methodisch zulässig, wenn man das alles transparent macht. Aber das, was wir in der Studie sehen, ist definitiv nicht der repräsentative Durchschnitt der Patienten, die wir, also jetzt unser Experte, auf der Stroke Unit jeden Tag reinbekommt. Erstens ist ein überwiegender Teil der Blutung tief im Gehirn gelegen und zweitens sind die Patienten typischerweise natürlich auch oft älter als 60 Jahre. Und das sind mit Sicherheit die zwei größten Limitationen, die man dieser Studie anlasten muss. Zusammenfassend lässt sich also sagen, ja, ist gut, dass das nochmal genauer angeschaut wurde, ist die erste positive Studie zu Operationen bei Hirnblutung, gab es vorher nicht. Es ist jetzt keine Revolution, was da rauskam, nicht der richtige große Durchbruch. Aber unser Experte sagte auch, letztendlich ein bisschen konfirmatorisch, ja, es bestätigt das, was wir ohnehin schon gemacht haben. Patienten mit oberflächlichen Blutungen, die bestimmte Kriterien erfüllen, werden auch jetzt schon operiert. Und jetzt weiß man, ist eine gute Sache. Und jetzt am Ende der Dosis Wissen für heute habe ich auch noch eine Bitte für eine gute Sache an euch. Und zwar könnt ihr abstimmen für uns. Wir sind nominiert beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Da könnt ihr einmal eure Stimme abgeben bis zum 20. Mai. Klickt doch bitte in den Link in unseren Shownotes. Der leitet euch sofort auf die richtige Seite. Wir sind ganz oben zu finden in der Kategorie Beste Information. Klick, Stimme abgegeben. Das würde uns sehr, sehr freuen.
Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.